Heute kommen wir zum Abschluss unserer Neuland-Predigtserie. Ich hoffe, ihr habt in den letzten Wochen den einen oder anderen Schritt ins Neuland gewagt. Also ich für mich habe mich herausfordern lassen und habe jetzt eine neue Handyhülle. Ja, das war ein wichtiger Schritt für mich. Nein, aber es bedeutet doch einiges an Überwindung. Warum? Weil die Handyhülle in meiner Größe vom Handy gab es gar nicht mehr. Ich brauchte ein neues Handy. Und das hat mich so zögerlich gemacht. Denn ich habe mich so an mein Handy gewöhnt, an die Funktionen und alles war schön so vorbereitet. Also es war einfach mein Handy. Und jetzt habe ich ein neues Handy. Und ich habe gemerkt, meine Lieblingsfunktionen gibt es immer noch. Und es hat noch viele neue Dinge. Und es ist gar nicht mal so schlimm. Das war für mich so eine typische Neuland-Situation. Und ich denke, egal wie alt du bist, vielleicht bist du ganz jung noch oder schon ein bisschen weniger jung, du hast in deinem Leben schon oft solche Neuland-Momente erlebt, wo du dich auf Neues einlassen musstest und irgendwie gedacht hast, ach nein, es war doch jetzt so gemütlich und so schön. Und dann hast du den Schritt gewagt und im Rückblick musst du sagen, es war gar nicht mal so schlimm. Es war gar nicht mal so schlimm. Ich denke, in den letzten Wochen haben wir oft so Momente erlebt, wo wir uns auf Neues einlassen mussten. Immer wieder Neuland. In diesem Sinne ermutige ich dich, weiterhin Schritte zu wagen ins Ungewisse. Neuland einzunehmen, vor allem aber dorthin zu gehen, wo Gott dich haben möchte. Und das hängt auch sehr stark mit Entscheidungen zusammen, die wir treffen. Unsere Entscheidungen von heute bestimmen unser Morgen. Und ums Thema Entscheidungen geht es heute in der Predigt mit dem Thema eine neue Wahl aus Josua 23 bis 24. Wir schauen jetzt gemeinsam zuerst den Text aus Josua 23 an und hören dazu den Beginn des Textes aus Josua 23. Dürft gerne mitlesen bei der Textlesung.
Seit langer Zeit lebten die Israeliten nun in Ruhe und Frieden. Der Herr sorgte dafür, dass die Völker ringsum sie nicht bedrohten. Josua war inzwischen sehr alt geworden. Eines Tages rief er die führenden Männer Israels, die Sippenoberhäupter, die Richter und Beamten zusammen. Er sagte zu ihnen:
Ich bin schon sehr alt und werde bald sterben. Ihr habt mit eigenen Augen gesehen, was der Herr mit allen Völkern in dieser Gegend gemacht hat. Er selbst, der Herr, euer Gott, hat für euch gekämpft und das tut er bis heute.
Das Volk Israel hat einiges an Neuland eingenommen. Jetzt leben sie schon einige Zeit in Ruhe und Frieden im verheißenen Land. Josua ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Er ist 110 Jahre alt. Und er merkt, dass er wohl bald sterben würde. Und was machen große Politiker, Autoren, Theologen, Pastoren, wenn sie merken, es geht langsam dem Ende entgegen? Sie versuchen noch so wie ein Vermächtnis zu hinterlassen. Josua möchte auch noch einmal so richtig mitgeben, was ihm wichtig ist, und er hält sogar zwei Abschiedsreden. Eine in Kapitel 23 und eine dann in Kapitel 24. Nun, was sagt er dem Volk oder den führenden Männern, die er da zusammengerufen hat? Er sagt ihnen: Ihr habt mit eigenen Augen gesehen, was der Herr mit allen Völkern in dieser Gegend gemacht hat. Ihr habt's gesehen, deren eigenen Augen, was Gott getan hat. Vielleicht, wenn ihr mal Josua 23 und 24 für euch durchlest, schaut mal, wie oft in diesen beiden Kapiteln steht, was Gott getan hat. Das tat der Herr, das. Ich bin auf etwa 20 Mal gekommen, wo steht, und das hat Gott getan, und das, und das, und das. Und die Frage ist, worauf kommt es denn letztlich in unserem Leben an? Kommt es letztlich im Leben darauf an, was ich getan habe? Oder kommt es letztlich auf das an, was Gott getan hat? Das Einzigartige an der biblischen Botschaft, dem Evangelium, ist, dass wir Menschen bei der entscheidendsten Sache nichts beitragen können. Ob Gott mich mehr liebt oder weniger liebt, kann ich nicht beeinflussen. Näher zu Gott zu kommen, kann ich selbst nicht beeinflussen. Auch das ewige Leben, den Himmel, kann ich mir nicht verdienen. Das ist die krasse Botschaft der Bibel. Ich sage bewusst krass, weil es unglaublich heftig ist. Egal, wie viel Geld ich spende, ich kann mein ganzes Vermögen weggeben. Es bringt mich keinen Zentimeter näher zu Gott. Ich kann den ganzen Tag Bibel lesen, also 10 Stunden Bibel lesen und beten, und deshalb liebt mich Gott nicht mehr. Ich kann versuchen, ohne Sünde zu leben, aber deswegen verdiene ich mir das ewige Leben, den Himmel nicht. Das ist die Botschaft der Bibel. Die Botschaft der Bibel ist, dass wir Menschen von Gott getrennt sind. Wie eine große Mauer, so sagt Jesaja 59,2, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Und diese Mauer ist unüberwindbar. Vielleicht kennt ihr das Lied aus der Sonntagsschule so, Gottes Liebe ist so wunderbar. Kennt ihr es? Man könnte es auch abwandeln, so. Unsere Sündenschuld, so hoch, ich kann nicht drüber gehen, so tief, ich kann nicht drüber gehen, so weit, ich kann nicht drum herum gehen, so katastrophal ist meine Sündenschuld. Aber das Original stimmt natürlich auch. Gottes Liebe ist so wunderbar, so unendlich groß. Wir können die Sündenmauer nicht überwinden, aber Gott hat irgendeinen Weg gefunden und hat unsere Sündenmauer durchkreuzt. Er wurde Mensch. Jesus Christus hat für mich gelebt. Jesus Christus hat das Leben gelebt, das ich eigentlich leben müsste, um von Gott angenommen zu werden. Jesus Christus hat die Strafe getragen, die ich verdiene, weil ich nicht so lebe, wie ich leben müsste. Jesus hat also für mich gelebt und ist für mich gestorben. Das tat Jesus für uns. Und das ist Gnade. Gnade heißt, ich bekomme nicht, was ich verdient hätte, sondern ich bekomme, was ich mir nie verdienen könnte. Das ist Gnade. Ich bekomme nicht, was ich verdient hätte, sondern bekomme, was ich mir nie verdienen könnte. Heißt das jetzt, dass ich so leben kann, wie ich will? Dass ich darauf lossündigen darf? In etwa jedem Glaubensgrundkurs, wenn ich das so ausführe, Gnade und Evangelium und so, fragt dann jemand, aber heißt das denn nicht, dass ich jetzt so leben kann, wie ich will? Dass ich darauf lossündigen kann, oder ganz bös ausgedrückt, ich kann so schlimm leben, wie ich will, und kurz vor meinem Tod sage ich, es tut mir leid, und dann komme ich noch in den Himmel. Ist das nicht ungerecht? Und die Antwort ist ja. Gnade ist per Definition ungerecht. Ich bekomme nicht, was ich verdient hätte. Und gleichwohl, wenn ich erfasse, wie groß die Liebe Gottes ist für mich, so groß, so weit, so tief, dann wird mich das total verändern. Die Liebe Gottes verändert mich, dass ich nicht mehr sündigen will, weil ich weiß, damit füge ich Jesus Schmerzen zu. Damit mache ich Gott Arbeit, sagt die Bibel, wenn ich sündige. Und das will ich nicht. Denn Gottes Liebe verändert mich und bewirkt in mir eine große Liebe ihm gegenüber, große Dankbarkeit. Und die bringt mich dazu, entschieden Gott nachzufolgen. Und das ist das Zweite, was Josua in Josua 23 sagt. Seid fest entschlossen, Vers 6, alles zu befolgen, was im Gesetzbuch von Mose aufgeschrieben ist. Weicht kein Stück davon ab. So viel mal zu Josua 23. Schauen wir uns Josua 24 an. Und da sehen wir, das ist eigentlich sehr ähnlich. Josua 24. Da beschreibt Josua auch zuerst, was Gott getan hat, aber dieses Mal in der direkten Rede von Gott. Also Gott sagt, ich habe für dich das und das und das. Und dann sagt Gott in Vers 13, ich gab euch ein Land, das ihr nicht mehr urbar machen musstet, und Städte, die ihr nicht erbaut habt. Ihr esst die Früchte von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. eine heftige Ansage von Gott. Er sagt, hey, du bist in einem Land, das gab es schon vor dir. Du lebst in einer Stadt, die gab es schon vor dir. Du genießt Früchte, die kommen von Bäumen, bevor dass du hier warst, gab es die schon. Schau, Gott sagt auch zu uns, du lebst auf Boden, den du nicht geschaffen hast. Du handelst mit Dingen, die du nicht gemacht hast. Alles habe ich dir zur Verfügung gestellt, alles. Ich gab. Und dann kommt Josua, Vers 14 bis 18, und jetzt kommt eine ganz herausfordernde Passage in der Bibel, und die hören wir uns jetzt in einem zweiten Teil der Textlesung gemeinsam an.
Josua fuhr fort.
Deshalb habt Ehrfurcht vor dem Herrn, dient ihm aufrichtig und mit ganzer Hingabe. Trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat und in Ägypten verehrt haben. Dient alleine dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Da antwortete das Volk, niemals wollen wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, war es, der unsere Väter aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Er hat große Wunder vor den Augen unseres Volkes vollbracht. Er hat uns auf dem ganzen Weg beschützt, als wir die Gebiete vieler Völker durchqueren mussten. Der Herr war es, der die Amoriter und alle anderen Völker vertrieben hat, die hier früher gelebt haben. Auch wir wollen ihm dienen. Der Herr ist unser Gott.
Wenn wir diesen Text hier lesen, dann sehen wir, dass der typisch biblisch ist. Zuerst kommt der Zuspruch und dann kommt der Anspruch. Das ist typisch. Das sehen wir bereits bei den 10 Geboten. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Sklaverei geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht fluchen, du sollst. Zuerst der Zuspruch und dann der Anspruch. Oder Römerbrief, 11 Kapitel lang, kommt Zuspruch, was Gott alles getan hat. Und dann Kapitel 12, und jetzt gebt eure Leiber hin als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Zuerst der Zuspruch, dann der Anspruch. Es gibt noch viele weitere Bibelstellen, die so aufgebaut sind. Gott beginnt mit dem, was er getan hat. Und dann kommt das, wie wir darauf reagieren sollen. Das ist Christ sein, Christ werden. Zuerst bin ich ganz angenommen in der Gegenwart Gottes. Willkommen daheim. Fühl dich wohl, du darfst so sein, wie du bist bei Gott. Das ist der Zuspruch. Und dann kommt der Anspruch. Gott möchte mich weiterführen, er möchte mich verändern in sein Bild. Es gibt immer einen nächsten Schritt im Leben. Der sieht für jeden von uns anders aus. Aber der Zuspruch, der gilt uns allen. Und jetzt kommt Gottes Anspruch. Gott fordert von uns dabei nichts, was er uns nicht schon gegeben hätte. Ich lese im Moment jeden Tag 2 Seiten von Augustinus aus seinen Bekenntnissen. Es ist ein langes Gebet, und so im Buch 10 steht ein paar Mal, wie Augustinus betet, gib, was du befiehlst, so befiehl, was du willst. Gib, was du befiehlst. Wir können nichts tun, was Gott uns nicht gibt. Und dann befiehl, was du willst. Aber zuerst gib, was du befiehlst. Genauso hat auch Gott zuerst hier in diesem Text erklärt, ich gab euch das und das und das. Und deshalb, und dann kommt's, habt Ehrfurcht vor dem Herrn. Dient ihm aufrichtig und mit ganzer Hingabe. Dient allein dem Herrn. Zuerst der Zuspruch und dann der Anspruch. Und dann kommt der berühmte Vers 15, den kennen bestimmt ganz viele, was hier steht. Das schon oft auch bei Traupredigten gehört so. Entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Entscheidet euch heute, für wen ihr leben wollt, wem ihr gehören wollt. Ich aber und meine Familie, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, sagt hier Josua. Die große Frage heute an uns alle ist, wem möchtest du dienen? Gott oder den Götzen? Nun denkst du vielleicht, ja, also Götzen. Sicher nicht habe ich Götzen in meinem Leben. Ja, vielleicht damals oder vor tausenden von Jahren hat jeder so seinen Götzen angebetet, so die Statuen und gerade auch in griechischen und römischen Zeiten hatten die Menschen zu Hause sogar einen Tempel, so als Privatheiligtum. Das war damals und heute vielleicht noch in fremden Religionen, auf anderen Kontinenten, dass Menschen so Statuen und so verehren. Aber ich doch nicht. Ich bin aufgeklärt oder ich bin Christ. Nun gibt es heute keine Götzen mehr. Klar, damals, da gab es viele Götzen. Waren viele aufgestellt, wurden angebetet. An jeder Straßenecke. Zum Beispiel gab es da bei den Griechen die Aphrodite, die Göttin der Liebe, oder den Ares, den Gott des Krieges, oder Artemis, die Göttin der Jagd, oder Hephaistos, den Gott der Architektur. Man hatte für alles irgendeinen Gott und einen Tempel. Nun gibt es diese Götter heute noch? Ich sage ja. Sie heißen einfach ein bisschen unspektakulärer. Sie heißen heute Liebe, Sex. Sie heißen heute Karriere, Macht, Gesundheit, Familie. Die Tempel sehen auch ein bisschen anders aus. Eher so wie Bürohochhäuser oder Wellnessoasen, Fitnesscenter, Studios, Stadien. Das sind unsere Tempel, wo wir hingehen, wenn wir glücklich werden wollen. Wo wir hingehen, um dem zu dienen, weil wir denken, dann wird unser Leben sinnvoll. Dann geht es mir gut. Natürlich würde sich heute niemand mehr vor einer Statue der Aphrodite niederwerfen. Aber wie viele junge Frauen sind besessen von ihrem Streben nach Schönheit, dass sie Depressionen und Essstörungen bekommen, wenn ihr Körper nicht ganz den Idealen entspricht? Und natürlich würde niemand einer Artemis-Figur Opfer bringen, aber wie viele Männer streben nach Geld und Erfolg, sodass Familie, Verwandte und Freunde zurückgelassen werden, um die eigene Karriere voranzutreiben? Was wir zum Mittelpunkt unseres Lebens machen, ist per Definition unser Gott. So bringt es auch Brett Binney zum Ausdruck im gerade erschienenen Buch auf Deutsch. Ein Götze ist alles oder jeder, der unser Herz, Denken und Fühlen mehr vereinnahmt als Gott. Das ist ein Götze. Alles. Jeder. Mein Herz, mein Denken, mein Fühlen mehr vereinnahmt als Gott. Was wir zum Mittelpunkt unseres Lebens machen, ist per Definition unser Gott. Das können an sich gute Dinge sein. Das kann beruflicher Erfolg sein, materielles, Wohlstand, kann die eigene Familie sein, der eigene Ehepartner, die Kinder. Wenn ich ihnen eine zu hohe Bedeutung beimesse, ihnen zu viel Platz in meinem Herzen einräume, dann werden sie mir zum Gott. Ein Götze kann also an die Stelle Gottes treten. Ein Götze aber kann auch zu Gott hinzugefügt werden. Es gibt zwei Varianten, oder? Wie man Götzendienst heute betreiben kann. Die unchristliche Variante ist, ich lehne Gott ab und ich habe irgendetwas anderes im Zentrum meines Lebens. Die ein bisschen frommere Variante ist, ja, ich folge Jesus nach, aber das muss mir doch auch noch, das muss ich auch noch haben, damit ich glücklich bin. Und wir denken, ja, Jesus, ich folge dir schon nach, aber wenn ich nicht heiraten kann, dann werde ich nie glücklich sein. Oder wir sind verheiratet und denken, wenn ich nie Kinder habe, dann fehlt mir das Entscheidendste. Oder wenn ich keine Arbeit mehr finde, wenn ich arbeitslos bin, dann ist mein Leben sinnlos. Wofür lebe ich denn dann noch? Jesus, ich folge dir schon nach, aber ich suche die Freude in meinem Leben irgendwo sonst. Es kann auch die Gesundheit sein. Habe ich gemerkt, Gesundheit ist ein wichtiges Gut. Ich habe jetzt ja lange Zeit gedacht, dass Geld unser Volksgötze ist. In den letzten Wochen habe ich mich gefragt, ob vielleicht doch Gesundheit uns noch wichtiger ist. Ich merke, dass das auch bei uns Christen wie ganz wichtig ist so. Dass wir um alles in der Welt gesund sein wollen und uns nicht vorstellen können, dass es in Gottes Plan ist, dass wir auch eine Krankheit, eine Schwachheit haben. Und auch Gesundheit kann uns zum Götzen werden. Die Wahl, vor die Josua das Volk Israel also stellt, ist heute noch genauso aktuell wie damals. Ich möchte, dass du dir jetzt mal ganz ehrlich überlegst, ehrlich vor dir selbst und vor Gott. Wofür gibst du viel Geld aus? Was raubt dir die Zeit und Lebensenergie? Worum dreht sich dein Denken ständig? Was nimmt deine Gedanken gefangen? Gott will uns mit nichts teilen. Steht in Vers 19. Er ist ein heiliger und leidenschaftlicher Gott, der keinen neben sich duldet. Gott liebt dich leidenschaftlich, bedingungslos, über alle Maßen. Gott liebt dich, Gott liebt mich, Gott liebt uns unendlich fest. So fest, dass es ihn schmerzt, wenn wir ihn teilen. Vergleichbar mit einem Ehepartner, einer Ehe oder sonst eine ganz innige Beziehung, wo man nicht teilen möchte. Und Gott liebt uns noch viel, viel mehr. Leidenschaftlich. Aber was machen wir? Wir teilen ihn, oder noch schlimmer, von Geburt an sitzen wir selbst auf dem Lebensthron. Ich, mein Ego, in der Mitte des Lebens. Wir verdrängen Gott aus unserem Leben. Wir wollen selbst Chef sein, wir sind im Mittelpunkt. Jesus aber liebt uns und er stirbt für uns. Für uns gelebt, ist für uns gestorben und er vergibt uns unsere Arroganz, dass wir selbst im Zentrum sein wollen unseres Lebens. Und so bekommen wir Vergebung, zum Beispiel, dass wir das erste Gebot übertreten haben. Du sollst keine anderen Götter haben, neben mir, sagt Gott. Und Gott vergibt uns auch alle anderen Sünden, die wir getan haben. Und er sitzt jetzt auf dem Lebensthron. Wenn wir sagen, Jesus, vergib mir, komm du in mein Leben, dann kommt Jesus durch den Heiligen Geist und sitzt auf unserem Lebensthron. Es gibt also zwei Wege, zwei Optionen, eine Entscheidung. Gott oder Götze. Und ich möchte dich heute ermutigen, die Entscheidung zum ersten Mal oder erneut zu treffen wie Josua. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich aber und meine Familie. Vielleicht gibt es in deinem Umfeld niemand, der an Jesus Christus glaubt. Und sage heute, ich aber und mein Haus, oder ich zumindest, ich will dem Herrn dienen. Vielleicht gibt es in deinem Umfeld ganz viele, die folgen Jesus nach, aber du hast wie den Eindruck, da ist irgendwie niemand, der sich da Christ nennt, so wirklich, wirklich vollbratsch, kompromisslos mit Jesus unterwegs. Das war so meine teenagermäßige Sichtweise von den anderen Gläubigen. Und vielleicht etwas arrogant. Aber vielleicht hast du genau diesen Eindruck, da gibt es alle anderen um mich herum, die sagen schon, ja, ich folge Jesus nach. Aber eigentlich haben sie so viele Götzen in ihrem Leben und leben für alle möglichen Dinge, nur nicht für Jesus. Dann entscheide dich heute, ich aber, ich will dem Herrn dienen, von ganzem Herzen. Lieber Mann, darf ich mal dich ganz persönlich ansprechen? Triffst du heute diese Entscheidung? Was wirst du deinen Kindern mal hinterlassen? Wenn du nur Materielles hinterlässt, Geld, Reichtum, ein Haus, das Auto oder was auch immer, bist du eigentlich sehr arm. Nicht zu sagen erbärmlich ist es dann. Du nur das hinterlässt, aber kein geistliches Erbe, ist traurig. Lieber deine Kinder sagen mal, ja, unser Vater hat uns nicht viel hinterlassen an Materiellem, aber dafür hat er uns Jesus Christus lieb gemacht. Dann bist du viel, viel reicher gesegnet. Wie wir unsere Beziehung mit Jesus führen, hat Konsequenzen für die nachfolgende Generation. Liebe Frau, ich möchte auch dich ermutigen, heute die Entscheidung zu treffen. Ich will dem Herrn dienen. Entscheide dich heute. Aber sei dir bewusst, dass du das eigentlich gar nicht kannst. Josua 24, Vers 19 fragt Josua: Meint ihr wirklich, ihr könnt dem Herrn dienen? Täuscht euch nicht. Und dann kommt ein ganz heftiger Satz. Er wird euch nicht vergeben, wenn ihr ihm untreu werdet und gegen ihn sündigt. Oh, ich bin so dankbar. Darf ich hier sagen, das gilt nicht für dich und für mich. Warum nicht? Weil Jesus Christus mein Leben gelebt hat und für mich gestorben ist. Deshalb vergibt mir Gott auch dann, wenn ich mal untreu werde. Und vielleicht bist du jetzt da vor dem Bildschirm und denkst, ich habe so versagt in meinem Leben. Denk hier an einen Mann, der hat mir mal gesagt, Matthias, ich habe so versagt. Ich war eigentlich Christ, aber ich habe alles ja, so vergeben. War ein schlechter Ehemann, ein schlechter Vater. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Entscheide dich heute. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ganz neu. Gott ist ein Gott der zweiten Chance, weil Jesus für uns gelebt hat und für uns gestorben ist. Deshalb entscheide dich heute, und dazu möchte ich dich jetzt auffordern. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und frag dich in diesem Moment, wo gibt es einen Götzen in meinem Leben, den ich wegtun muss, der mir zu wichtig geworden ist? Vielleicht etwas, was du anstelle Gottes gesetzt hast oder neben ihn und so Gott verdrängt hast. Und wenn du diese Entscheidung heute triffst, ja, ich möchte Jesus Christus von ganzem Herzen nachfolgen, dann hat das Konsequenzen für dein Leben. Dann frag dich jetzt, ja, wie will ich denn in den Tag starten morgen? Wie möchte ich den Tag jeweils beenden? Ich glaube, diese Entscheidung hat Konsequenzen auf unseren Tagesablauf. Auch auf unseren Wochenablauf. Ja, wenn Jesus das Wichtigste ist, welchen Stellenwert hat dann der Gottesdienst in deinem Leben? Oder der Gebetsabend, die Kleingruppe oder die Jugendgruppe? Ich habe und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Welche Schwerpunkte setze ich finanziell? Ich glaube, ob wir dem Herrn dienen oder nicht, sieht man gerade auch in der Agenda und beim Bankauszug. Und dann noch etwas. Wo gehe ich ein Risiko ein für Jesus? Wo verlasse ich auch mal meine Komfortzone und nehme Neuland ein? Und jetzt vielleicht noch das Heftigste. Wenn Jesus Christus mein Herr ist über alles, dann geht es nicht mehr um mich. Dann frage ich mich nicht zuerst, passt das mir oder passt es mir nicht? Bin ich wohl oder bin ich nicht wohl? Auch in der Gemeinde. Es geht nicht mehr um mich. Es geht um die anderen und es geht gerade auch um diejenigen, die noch gar nicht da sitzen. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Deshalb entscheide dich heute, ich will mein ganzes Leben Jesus zur Verfügung geben. Jesus, ich will, dass du das Zentrum meines Lebens bist. Ich will durch die Kraft des Heiligen Geistes auf dich hören und das tun, was du mir sagst. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, um jeden Preis, was immer es sei. Ich lade dich ein, dieses Gebet jetzt für dich, still oder auch hörbar, vielleicht hört dich ja gar niemand sonst, dann ist es umso einfacher, vielleicht auch hörbar zu beten. Wenn du dich dafür entscheiden möchtest, Jesus, ich will, dass du das Zentrum meines Lebens bist. Ich will durch die Kraft des Heiligen Geistes auf dich hören und das tun, was du mir sagst. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, um jeden Preis, was immer es sei. Jesus, ich danke, dass du für mich gelebt hast, dass du für mich gestorben bist. Jesus, ich danke, dass du alles mir zur Verfügung stellst, was ich brauche. Und ich muss nichts dazu beitragen. Jesus, nichts, was ich tue, macht, dass ich von dir weniger geliebt werde. Nichts, wie ich versage, oder eben auch das Gegenteil, was ich Gutes tue, bringt mich näher oder weiter weg von dir. Jesus, ich kann mir das ewige Leben nicht verdienen. Danke, Jesus, dass du das Leben für mich gelebt hast, das ich leben müsste, für mich gestorben bist. Und ich nehme das an. Und Jesus, ich möchte dir jetzt nachfolgen, von ganzem Herzen. Und mein Wunsch für unsere Gemeinde ist, dass jetzt ganz viele in dieses Gebet einstimmen und sagen, ja, Jesus, ich will, dass du das Zentrum meines Lebens bist. Ich will durch die Kraft des Heiligen Geistes auf dich hören und das tun, was du mir sagst. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, um jeden Preis, was immer es sei. Amen.